Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Wenn man sich näher mit der Person Jesu beschäftigt, fällt einem auf, wie oft in den Evangelien von Essen und Trinken die Rede ist und vom Feiern. Es ist interessant, während die unterschiedlichen spirituellen Konzepte seiner Zeit vor allem das Fasten und die Askese hervorheben, legt Jesus viel Wert darauf, mit Menschen zu essen, zu trinken und zu feiern. Mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, aber auch mit Zöllnern, Pharisäern und anderen. So sehr, dass ihn seine Gegner als Fresser und Weinsäufer bezeichnen. So erleben wir Jesus beim Abendessen, bei Gastmählern, bei religiösen Festen, auf einer Hochzeit, beim Picknick und beim Barbecue. Er vermehrt Wein, Fisch und Brot. Er verflucht einen Feigenbaum, der keine Früchte trägt. Und in seinen Gleichnissen erzählt er von Festmählern, Weinbergen, Äckern, Saatgut und Sauerteig. Warum spielt das vor allem gemeinschaftliche Essen und Trinken bei Jesus so eine wichtige Rolle? Das Feiern. Vielleicht liegt es an der Intensität der Begegnung, an der entspannten Atmosphäre, die Menschen ihr Herz öffnen lässt. Und nicht zuletzt am sinnlichen Genuss der Gaben Gottes. Als Jesus am Abend vor seinem Tod das letzte Mal mit seinen Jüngern isst und trinkt, gibt er ihnen drei Dinge mit auf den Weg. Erstens, auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung sollen sie weiter Tischgemeinschaft miteinander pflegen. Das heißt, regelmäßig miteinander essen und trinken. Zweitens, die besondere Nähe, die sie in den gemeinsamen Mahlzeiten erfahren haben, wird nicht aufhören. Er, Jesus, geht zwar in den Tod und ist nicht mehr leiblich gegenwärtig, aber als Auferstandener wird er in seinem Geist, im Heiligen Geist, mitten unter ihnen sein. Und dazu sollen ein Stück Brot und ein Schluck Wein in besonderer Weise aus der Mahlzeit herausgehoben werden, um sich seiner Hingabe bis in den Tod zu erinnern. Und um sich seine Gegenwart als Auferstandener bewusst zu machen. Und drittens, Jesus stellt uns den Himmel als ein gigantisches Festmahl vor, das er mit uns allen zusammen feiern möchte. Jedes Abendmahl soll einen Ausblick und einen Vorgeschmack auf dieses große himmlische Festmahl bieten. So schaut das Abendmahl gleichzeitig zurück, wie auch nach vorne, und feiert über alledem den gegenwärtigen Herrn mit Freude. Was für eine gewaltige Perspektive und was für ein Kontrast zu so vielen Abendmahlsfeiern, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Denn an ein Fest erinnert unsere Weise, Abendmahl zu feiern, nicht unbedingt. Und überschäumende Freude, naja, eher feierliche Mienen, tiefer Ernst und gemessener Schritt, eine geschmacksfreie Oblate und ein kleiner Schluck Saft oder Wein, alles in allem erinnert das mehr an die magere Ziege als an ein fettes Kalb. Aber das Ganze ist seit Jahrhunderten so eingespielt, dass wir uns damit arrangiert haben und theologisch auch gut begründen können, warum das alles so sein muss. Ich glaube, dass die Reformation an diesem Punkt noch nicht vollendet ist. Dass Luther bei allem, was er seinerzeit geändert hat, in diesem Punkt noch viel zu sehr im Bann seiner Zeit geblieben ist. Viel zu stark drehen sich sowohl die Theologie als auch die Liturgie des Abendmahls im evangelischen Glauben um die Frage von richtig oder falsch, um das richtige Verständnis der Gegenwart Christi in den Elementen Brot und Wein, um die richtige Formel, die dabei zu verwenden sind, wer zum Abendmahl zugelassen wird oder wer das Abendmahl einsetzen darf und so weiter. Dass bei diesem Blick auf das Abendmahl und auf die Feier von der ursprünglichen fröhlichen Tischgemeinschaft nicht mehr viel zu spüren ist, ist ja geradezu zwangsläufig. Vielleicht auch, weil das Abendmahl nahezu komplett aus den Häusern verbannt wurde und das Ganze schon längst nicht mehr mit einer echten Mahlzeit verbunden ist. An dieser Stelle hätte sich die Reformation neu auf die Ursprünge der neutestamentlichen Abendmahlsfeier besinnen können. Geht es doch gerade darum, beim evangelischen Glauben sich zurückzubesinnen auf die neutestamentlichen Quellen, die biblischen Grundlagen. Aber genau das hat sie an der Stelle nicht getan. Das muss man allerdings Martin Luther nicht übel nehmen. Er hatte schon genug zu reformieren. Dass wir aber an diesem Punkt in 500 Jahren nicht wirklich weitergekommen sind in der evangelischen Kirche, das ist das eigentlich Traurige. Wenn Gnade wirklich das Grundwort evangelischen Glaubens ist, dann sind Feier und Freude, ja, dann sind auch Singen und Tanzen, das gemeinsame Essen und Trinken die geradezu unausweichliche Konsequenz und ein Zeichen für unsere Freiheit für die Gnade, für die Freude. Wenn das alles dauerhaft ausbleibt, dann kann das nur daran liegen, dass wir das Evangelium noch nicht wirklich als das begriffen haben, was es ist. Als eine überwältigende, frei und frohmachende Botschaft, die sich Formen sucht und Formen findet. Ja, im Lachen und auch in Tränen der Erleichterung, im Essen und Trinken, in fröhlicher Musik, im Feiern und vielleicht sogar auch im Tanzen. Eine Frage zum Schluss, auch heute wieder. Was können wir eigentlich konkret tun, um uns an unserem Christsein mehr zu freuen? Ganz persönlich und in der Gemeinde. Ich wünsche Ihnen bis morgen alles Gute. Bleiben Sie behütet. Auf Wiederhören.